Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Andrea Stopp am Mikrofon und einem Thema, meine Damen und Herren, was seit gestern aus traurigem Anlass Fahrt aufgenommen hat und umso wichtiger ist, es Ihnen anzubieten, um darüber zu diskutieren. Sie wissen, Sie sind in der Lebenszeit eingeladen, sich telefonisch zu melden und mit zu sprechen. Wir wollen darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, politisch korrekt. Woher kommt dieser Ausdruck? Was gilt bei uns als politisch korrekt? Wir haben die Sendung überschrieben mit einem Zitat. Das wird man wohl noch sagen dürfen. Und über all dies werde ich nicht mit Ihnen alleine, meine Damen und Herren, reden, sondern ich habe Beistand hier im Studio und verteilt über Deutschland Sachverstand, der mit uns zusammen nachdenkt über das, was politisch korrekt ist, was man wohl noch sagen darf und wo die Grenzen sind. Angeblich ist es ja so, dass sich 6 von 10 Deutschen nur unter Freunden trauen, über heikle Themen unkorrekt, wie Sie sagen, zu reden. Und nur 18% glauben, das ist aus einer Allensbach-Untersuchung entnommen, dass dies auch in der Öffentlichkeit problemlos möglich ist. Also nur 18% glauben, dass dies offene Reden in der Öffentlichkeit problemlos möglich ist. 63%, so viel noch zur Statistik, ganz kurz zur Einführung, sind der Meinung, es gäbe zu viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel und welche tabu sind. Ich möchte zunächst meine Studiorunde vorstellen. Wir rufen zunächst in ein Studio des SWR in Mainz. Roman Beuler müsste uns dort zuhören. Hallo, Herr Beuler.
Guten Morgen, Herr Stopp. Hallo.
Herr Beuler ist vom ZDF. Er ist dort Teamleiter Comedy und Kabarett in der Hauptredaktion Show. Verantwortet dort unter anderem die Heute-Show, die Anstalt Mansieber, Neo Magazin Royal. Herr Beuler, wir brauchen Sie um ein wenig über Ihre Formate dann zu reden. Darf die Satire mehr, als man im öffentlichen Leben auf der Straße darf, muss sie das sogar. Und in München, guten Morgen an Dr. Alexander Graf. Hallo, Herr Grau.
Schönen guten Morgen, Herr Stopp.
Hallo, Herr Grau. Er ist Philosoph, er ist Kultur- und Wissenschaftsjournalist, Autor. Sie können ihn lesen in der FAZ, in der FAS, in Cicero und anderen. Cicero Online, jeden Samstag eine Kolumne, Grauzone. Sein Büchlein, eines seiner Veröffentlichungen liegt bei mir auf dem Tisch. Hypermoral, die neue Lust an der Empörung. Schön, dass Sie da sind. Durch die Ereignisse des gestrigen Tages in Hanau sind wir ein wenig durcheinander geraten und diskutieren natürlich auch hier im Hause bei uns, was ist die richtige Umgangsweise mit diesem Thema und wie weit hängt sie zusammen mit unserem heutigen Thema hier in der Lebenszeit, politisch korrekt. Und ich freue mich, dass meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker heute hier mit im Studio sitzt. Wir haben uns vor der Sendung kurz drüber unterhalten, waren nicht immer einer Meinung und möchten gerne aber Ihnen das ausbreiten. Aber Ann-Kathrin, ehe Sie zu Wort kommen und wir uns vielleicht dann gemeinsam diesen Begriff PC, politisch korrekt, nähern. Ich nenne die Telefonnummer, unter der Sie, meine Damen und Herren, eingreifen können in die Debatte. 00800 4464 4464. Die Stammhörerinnen und Hörer unter Ihnen kennen die Nummer. 00800 4464 4464. Ann-Kathrin Büsker aus dem Zeitgeschehen in unserem Hause. Sie haben sich ein bisschen gestört an diesem Begriff PC, so heißt es ja Englisch, politisch korrekt. Warum?
Weil das für mich letztlich ein Begriff ist, der inzwischen stark durch rechte Kreise, rechtspopulistische Kreise genutzt wird, was wir ja im Prinzip auch in den USA schon seit den 90ern sehen, dass in Anführungsstrichen die Rechten sich das politisch Korrekte zu eigen machen, um eigentlich das zu verunglimpfen, was ja im Prinzip zum Anstand gehört. Also wenn wir ganz kurz zurückgehen, was ist eigentlich damit gemeint mit politisch korrekter Sprache? Es geht ja nur eigentlich darum, Sprache zu nutzen, die niemanden verletzt, die also Sprache zu nutzen, die nichts reproduziert, die keine Machtverhältnisse reproduziert etc. und die dafür sorgt, dass Menschen auch gesehen werden. Also geschlechtergerechte Sprache ist so ein Ding. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich im Alltag und auch on air gendere. Ich sage also ZuhörerInnen. Ich spreche das Gender-Sternchen mit, weil ich finde, wir haben da draußen eben nicht nur Männer, die zuhören, sondern wir haben auch zahlreiche Frauen, die zuhören und wir haben auch Leute, die sich nicht in das binäre System einordnen. Ich benutze also eine Sprache, die Menschen sichtbar macht und die nicht verengt den Blick auf eine Gruppe. Und für mich gehört es zum Anstand dazu, dass ich für alle spreche, die da draußen sind. Und ich störe mich tatsächlich einfach an diesem Begriff politisch korrekt.
Weil, aber ja, ist nicht gerade das, was Sie gerade beschreiben, also Höflichkeit, Takt, Umgangsform, Benehmen, ist das nicht ein Synonym zu politisch korrekt? weg?
Ja, im Prinzip schon, aber es wird eben aus der rechten Szene benutzt als Kampfbegriff immer wieder, um so zu tun, als dürfte man bestimmte Dinge nicht mehr sagen, als würde man in der Sprache zensiert. Sie haben ja eben auch die Allensbach-Umfrage zitiert, dass Leute draußen das Gefühl haben, ich darf Dinge nicht mehr sagen. Darum geht es ja gar nicht. Wir alle dürfen sagen, was wir wollen und haben dafür auch viel mehr Räume, als wir sie noch vor Jahrzehnten hatten, weil wir alles zum Beispiel ins Internet hinausbrüllen können. Wir haben es jetzt im Fall Hanau gesehen. Der Täter von Hanau hatte eine eigene Homepage, hat dort Hass en masse verbreitet. Er kann alles sagen, was er will. Nur, wenn man Sprache benutzt, die verletzt, dann muss man auch damit klarkommen, dass das benannt wird und dass man dafür kritisiert wird.
Das soll eben auch der Sinn unserer Sendung heute sein, auszuloten. Gibt es eine Grenze und wo ist diese Grenze zu verorten zwischen einer freien, klaren, deutlichen Meinungsäußerung, die ja nicht nur durchs Grundgesetz gedeckt ist, sondern natürlich zum Menschsein und zum gesellschaftlichen Miteinander dazugehört? Und wo wird eventuell die Grenze überschritten? Ja, wo hinein? In was, Ann-Kathrin? Was befürchten Sie, wenn ich diesen Takt, diese Höflichkeit, diese politische Korrektness, nehmen wir diesen Begriff jetzt erstmal so, überschreite, was passiert?
Ja, damit verletze ich Menschen und damit grenze ich auch systematisch Menschen aus. Und wir haben das jetzt eben auch gesehen im Fall Hanau. Da wurden gezielt Menschen attackiert, die als fremd markiert wurden vom Täter. Da wurden Menschen getötet, einfach nur, weil sie sind, wie sie sind. Und wenn ich eben eine Wortwahl benutze, die diese Menschen auch zusätzlich ausgrenzt, dann mache ich im Prinzip deutlich, dass ich eine Gesellschaft will, zu der die nicht gehören. Das kann ich natürlich tun. Das ist meine Meinungsfreiheit. Ja.
Also das heißt, die These wäre es, und Herr Grau, Herr Beuler, Sie kommen gleich zu Wort, merken Sie sich alles, was Sie an dieser Stelle schon weiter wollen. Das würde ja bedeuten, je nachdem, wie wir in der Öffentlichkeit mit unserem Sprachgebrauch umgehen, schaffen wir, wie soll ich das jetzt sagen, Dispositionen oder Möglichkeiten auch für solche Gewalttäter letztendlich, solche Taten zu begehen? Würden Sie, Frau Büsker, so weit gehen, zu sagen, naja, der sprachliche Gebrauch hängt schon auch, schafft schon eine Rampe für solche Menschen,
ja, diesen Verbrecher? Ja, selbstverständlich. Sprache schafft Realität. Und wenn beispielsweise immer wieder, wir haben das jetzt gesehen, der Täter von Hanau hat explizit Shisha-Bars angegriffen. Shisha-Bars sind markiert, insbesondere auch durch eine besondere politische Partei, als Orte des Unrechts. Und wenn man dies durch Sprache immer wieder tut, wenn man Aufmerksamkeit immer wieder an einen bestimmten Ort lenkt, dann wird der natürlich vulnerabel.
Alexander Grau, Sie mischen sich beide mit ein. Ich sag noch mal dazu, Sie kümmern sich um Politik, um Kultur, um Wissenschaft, aber auch um Alltagskultur, um Mode, um Lifestyle. Dieser Begriff der politischen Korrektheit, können Sie uns kurz sagen, woher kommt er im Grunde, woher stammt er?
Ja, er ist eben kein, also da möchte ich schon energisch widersprechen. Es geht nicht einfach nur um Höflichkeit. Völliger Unsinn. Dann hätten wir den Begriff ja auch gar nicht. Dann würden wir eben von Höflichkeit reden nach wie vor und von zwischenmenschlichem Miteinander und Anstand und guten Sitten. Und genau darum geht es aber nicht. Sondern er ist ja auch eindeutig politisch. Es ist die politische Linke, die diesen Begriff aufgebracht hat. Nicht? Es sind jetzt nicht einfach so aus der Mitte des liberalen Bürgertums Menschen, die jetzt gedacht haben, wir brauchen jetzt einen neuen Begriff, um guten Anstand etwas moderner zu benennen. Sondern er kam in den 60er Jahren aus Kalifornien, aus der damaligen Studentenbewegung und ursprünglich, auch das gehört zur Geschichte dazu, dem Gedanken nach, natürlich noch nicht mit diesem angelsächsischen Terminus, kommt er aus den 20er Jahren, aus dem marxistischen Umfeld, als man sich dachte, weshalb ist eigentlich die Revolution gescheitert um den Ersten Weltkrieg herum in Westeuropa?
Und da haben wir offenbar einen Knoten in der Leitung und es hat plopp gemacht. Da ist der Herr Grau wieder. Sind Sie noch da?
Ich bin noch da.
Ah ja, okay, wir hatten eine kleine Unterbrechung. So, mitten im Satz, Sie fahren fort, aber ich darf vielleicht reingrätschen. War es nicht auch so, dass die politische Korrektheit gefordert wurde von Studentinnen und Studenten, als sie erkannt haben, hier werden eigentlich in den USA Universitäten die Lehren der weißen, älteren, europäischen Philosophen vertrieben. Und das war ihnen zu wenig.
Genau, aber damit haben Sie es ja schon benannt. Das ist ja jetzt ein anderes Thema als Höflichkeit. Nicht? Also hier geht es dann um etwas ganz anderes. Und auch da kann man erstmal sagen, das ist ja auch teilweise völlig berechtigt. Gerade natürlich auch in einem Land der USA, das noch sehr viel multikultureller als Einwanderungsland ist. Und pluralistischer war ja klar, dass diese Fragen dann im Zuge der Moderne irgendwann auftauchen und dass Minderheiten oder dann auch bisherige Minderheiten ihre Interessen artikulieren. Und auch das ist vollkommen legitim.
Herr Grau, Frau Büsker.
Ja, ich würde da gerne einhaken, weil im Prinzip gebe ich Herrn Grauder recht. Und ich würde aber zuspitzen und sagen, politische Korrektheit ist ein Kampfbegriff, der sich eben wendet gegen die Sichtbarmachung von Diversität und eben auch gegen Minderheiten, die sich selbst versuchen, eine Stimme zu geben, die ansonsten in einer vornehmlich weißen Gesellschaft, Sie haben die USA angesprochen, eben keine Stimme hatten.
Das ist, kann ich hier gleich weitermachen?
Ja, ja, ja. Ich muss meinen Hörerinnen und Hörern erklären, wir sehen uns gegenseitig nicht. Also ich sehe meine Kollegin hier aus dem Deutschlandfunk, Ann-Kathrin Büsker. Die beiden anderen sehe ich nicht. Alexander Grau, dessen Stimme Sie gleich hören. Wer noch schweigt bisher, ist Roman Beuler. Bei dem sammelt sich allerhand an. Der kommt dann im Anschluss an Herrn Grau an. Herr Grau.
Ich schreibe mit.
Sie schreiben mit, sehr schön.
Wunderbar. Nein, also wo auch eben die Leitung anscheinend kurz weg war. Darauf wollte ich nochmal hinaus. Es kam halt ursprünglich in den 20er Jahren aus dann der neomarxistischen Bewegung heraus. Der zentrale Autor ist dann eben Antonio Gramsci, der überlegte, wie können wir eigentlich die Kulturhoheit erringen in westlichen Ländern, und dann eben genau auf diese Gedanken kam. Wir müssen in die Medien rein, wir müssen in die Kulturinstitutionen rein, wir müssen die Straßennamen umbenennen, wir müssen auch die Sprache verändern. Und das wurde dann in den 50er, 60er Jahren wieder aufgegriffen. Insbesondere von Herbert Marcuse im Zuge der Studentenbewegung, wo es ganz ähnliche Überlegungen gab zur Erringung der Deutungshoheit und der Kulturhoheit, um sozusagen das gesellschaftliche Klima zu kippen, im Sinne dann dieser politischen Ideologie. Daher kommt das ursprünglich. Es geht um Macht, schlicht um Macht und nicht um Höflichkeit, Mitmenschlichkeit, Anerkennung oder so etwas. Es ist im Grunde ein politischer Machtkampf.
Da möchte ich einfach mal ganz kurz ganz klar widersprechen, weil natürlich geht es um Macht, aber wenn Sie sagen, es geht um das Erringen von Deutungshoheit, würde ich eher sagen, es geht um das Brechen von Deutungshoheit, nämlich das Brechen von Deutungshoheit eines konservativen, männlich geprägten, weißen Blickes.
Herr Beuler, grätschen Sie rein an dieser Stelle. Brechen von Deutungshoheit, ist es das, was die Satire macht? Ich sage nochmal ZDF, Comedy und Kabarett, andersrum gefragt. Machen Sie sich im Redaktionskreis Gedanken über, jetzt muss ich es wieder sagen, politische Korrektheit Ihrer Sendungen?
Ja, täglich. Das gehört ja bei uns zum redaktionellen Geschäft dazu. Und ich würde auch nochmal einen Gedankengang von Frau Büsker und Herrn Grau kurz aufgreifen und vielleicht mal vermittelnd eingreifen, was doch sehr deutlich wird, unabhängig davon, wo man sich positioniert, ist, wie wirkmächtig Sprache an sich ist, mit der wir miteinander umgehen. Und ich glaube, dass sich das auch in dieser Debatte, egal ob sie nun von links oder von rechts geführt wird, sehr stark widerspiegelt. Also dass die Gewissheit darüber, dass man mit Sprache gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen kann, die ist, glaube ich, in den letzten Jahren enorm gestiegen. Und die wird natürlich auch als Werkzeug eingesetzt, um sozusagen in meinem jeweiligen politischen Sinn auch Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen. Und, glaube ich, weil das so ist, ist auch klar geworden, dass wir, die wir mit Sprache umgehen, Journalisten, Künstler, Satiriker, Philosophen, Intellektuelle, eine große Verantwortung dafür tragen. Und das spiegelt sich in unserer redaktionellen Arbeit durchaus Tag für Tag wieder. Also in den Formaten, die Sie eben angesprochen haben, ringen wir im Grunde bis zur Aufzeichnung oder zur Live-Ausstrahlung der Sendung durchaus auch ums letzte Komma.
Aber Sie arbeiten doch gerade mit dieser Grenzüberschreitung, sonst würde Satire doch keinen Spaß machen.
Ja, natürlich. Aber das bedeutet ja nicht, dass man die sozusagen, ich sag mal, aus Stafke ständig überschreitet. Sondern es liegt natürlich ein Sinn darin, Sprache einzusetzen, um auf Missstände, bestimmte gesellschaftliche Debatten zugespitzt hinweisen zu können. Dazu benutzen wir natürlich die Sprache, sonst wäre es ja auch, sage ich mal, ein bisschen langweilig.
Herr Beuler, dann müssen Sie uns im Verlauf der Sendung, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis 11.30 Uhr auch erklären, was die Satire darf und der Mensch auf der Straße vielleicht nicht darf oder nicht in dieser Art und Weise. Ich hatte Ihnen allen erklärt, diese Sendung Lebenszeit ist eine, die unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung steht. Die Telefonnummer hatte ich gerade genannt und wir spüren den Druck. Es kommen sehr viele Anrufe und auch Mails zu uns rein. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz, die diese Sendung vorbereitet hat, ist auch ins Studio gehuscht. Spielt das Thema Hanau bei unserem heutigen Thema der Lebenszeit eine Rolle in den Augen der Hörerinnen und Hörer?
Ja, natürlich. Also wir hatten selten so viele Mails zu einem Thema schon vor Beginn der Sendung. Herzlichen Dank dafür. Toll, dass die Hörer und Hörerinnen sich da so beteiligen. Ich möchte ein paar wenige einmal vorlesen. Da geht es zum Beispiel in der Mail von Kevin Ivan Tonica Boni aus Sachsen-Anhalt, auch um diesen Begriff. Der Begriff der politischen Korrektheit ist seit je ein Kampfbegriff der Rechten. Warum sprechen wir nicht von diskriminierungsfreier und respektvoller Sprache? Das ist präziser, zeigt, dass niemandem der Mund verboten werden soll und lässt sich nicht auf den Müllhaufen der Geschichte verdammen. Rosemarie Z. schreibt uns, man sollte seine Meinung sagen dürfen, ja. Wenn man aber Vernichtungswünsche hat, wie der Täter von Hanau zum Beispiel, und stellt so etwas ins Netz, sollte das von der Politik ernst genommen werden. Die klare Grenze bei allem, was gesagt und geschrieben wird, ist Gewalt. Also da ein ganz direkter Bezug auf...
Eva-Maria, kurz mal ein Einwurf von Frau Büsker, Herr Grau und Herr Beuler können auch und Sie fahren gleich fort.
Ich finde das, was da tatsächlich von den Hörerinnen und Hörern kommt, sehr, sehr spannend. Und ich finde, wir sind jetzt seit einer knappen Viertelstunde auf Sendung und haben noch nicht einmal darüber gesprochen, was darf man eigentlich gar nicht mehr sagen? Also das ist die Frage, die ich mir hier gerade ganz konkret stelle. Was darf man in Deutschland nicht mehr sagen? Gut, man darf den Holocaust nicht leugnen. Halleluja, Gott sei Dank, dann wird es strafrechtlich relevant. Aber was darf man ansonsten nicht sagen?
Herr Beuler, was darf man nicht sagen?
Ich bin ganz bei Frau Büskau. Ich habe noch nie das Gefühl, dass ich irgendetwas nicht sagen durfte. Übrigens weder in einem engeren privaten Kreis noch sozusagen innerhalb einer größeren Öffentlichkeit. Übrigens auch nicht sozusagen bei Diskussionen mit Freunden, Menschen, Verwandten, entfernteren Bekannten, wo es um politische Zusammenhänge oder um politische Meinungen geht.
Und Herr Grau, wo sehen Sie die Grauzonen, Entschuldigung, dessen, was vielleicht nicht so offen geäußert wird? Sehen Sie solche?
Na gut, die Allensbach-Umfrage, die Sie erwähnt haben, spricht ja irgendwie für sich. Nicht?
Also die spricht man kann für ein ja Gefühl, jetzt schlecht, aber nicht für einen konkreten Tatbestand.
Genau, aber es geht um Gefühle. Es geht um Gefühle. Es geht um Gefühle von Menschen. Und dann schaffen Gefühle Fakten. Es wäre lächerlich zu sagen, ihr irrt euch alle jetzt, weil es gar nicht um kognitive Einsichten geht, sondern um Gefühle. Und wenn Menschen das Gefühl haben, dann ist das erstmal ein Faktum, mit dem man umgehen muss. Und jetzt kann man sich fragen, woher kommt das? Und das kommt natürlich, liegt vor allem, denke ich, auch an einigen medialen Aufregern. Also oder an den vielen, inzwischen vergeht ja fast kein Tag, dass irgendein Shitstorm durch die Medien läuft. Und in so einem aufgeregten Meinungsklima muss natürlich der Eindruck entstehen, oh weia, ich muss vorsichtig sein, auch wenn das vielleicht alles sich im digitalen Bereich abspielt, aber das schwappt eben dann auch rüber in den analogen, alltäglichen. Denken wir nur, Herr Beuler ist ja mit in der Leitung aus dem Bereich Kabarett, was Dieter Nuhr dann widerfahren ist, ja, also sich dann einen Witz über Greta und Fridays for Future gemacht hat, ja, wie er angefeindet wurde, oder was Barbara Schöneberger damals im November passiert ist, ja, als sie sich dann halt über geschminkte Männer lustig machten und dann gab es ein Riesentheater. Man könnte ja diese Liste unendlich weiterschreiben. Es sind, glaube ich, diese Sachen und diese heftigen Reaktionen, die dann in der Bevölkerung den Eindruck erwecken, oh, es gibt gewisse Themen und die Themen kennen wir alle. Das ist eben Gender, das ist Islam, das ist Migration und so weiter. Klima auch neuerdings, ja.
Sekunde, Herr Grau.
Da muss ich eben vorsichtig sein.
Aber ist es nicht komplett normal, dass wir als Gesellschaft intensiv darüber verhandeln müssen, was wir sagen und was auch innerhalb des Rahmens ist, den wir alle für akzeptabel halten, gerade in einer so diversifizierten Gesellschaft, wie wir sie nun mal haben. Und ich finde, gerade die Beispiele, die Sie genannt haben, Herr Grau, sind interessante Beispiele, aber sie zeigen ja, da darf etwas ganz klar geäußert werden. Es gibt niemanden, der den Personen den Mund verboten hat, aber es gab danach eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung, ob das wirklich so gut war, was da gesagt wurde. Und ja, diese Auseinandersetzung lief teilweise aus dem Ruder, da gab es dann auch wieder Beleidigungen. Das ist leider die negative Seite solcher Debatten, dass sie nicht immer sachlich verlaufen, aber grundsätzlich finde ich diese Debatte schon etwas sehr, sehr Gutes für eine Gesellschaft.
Es ist vielleicht auch ganz interessant, kurz von mir einzuwerfen, es ist ja nicht so, dass jetzt nur Dieter Nuhr angefeindet würde wegen seiner Meinungsäußerungen in einem satirischen Kontext. Das geht ja meinen Kollegen Oliver Welke, Max Uthoff, Klaus von Wagner, Jan Böhmermann auch nicht anders. Mhm. Also das muss man sozusagen auch immer mal in Kontext stellen, wo zu sagen, nur weil sozusagen in einem Fall eine relativ große Öffentlichkeit erzeugt wird. Zusätzlich dazu heißt das ja nicht, dass das in anderen Fällen nicht so ist. Satiriker, glaube ich, generell Künstler, die sich auf einer Bühne exponieren, die stehen natürlich gerade, wenn sie Haltung und Meinungsäußerungen vollziehen, stehen natürlich immer im Fokus der Beobachtung und wissen auch, dass sie damit leben müssen. dass sozusagen die eine Hälfte nicht ihrer Meinung ist.
Aber
und sich das durchaus auch dann äußert.
Herr Beuler, Herr Grau, Frau Büsker, aber was ist mit dem Menschen, der, ich behaupte jetzt mal, es wäre arglos, der arglos sagt, ein dunkelhäutiger Mensch. Und er wird von der Gruppe, die es betrifft, darauf hingewiesen, sagt bitte nicht dunkelhäutiger Mensch, das ist diskriminierend. Wir nennen uns schwarze Menschen, Frau Büsker. Was ist diesem Menschen, der dunkelhäutig als nicht politisch korrekten Terminus benutzt, vorzuwerfen?
Naja, dass er eine andere Person verletzt hat, dass er unter Umständen auch Strukturen durch seine Sprache reproduziert, die unterdrückend wirken. Und ehrlich gesagt, diesen Fall finde ich jetzt nicht problematisch.
Das heißt aber, die Verletzung kommt von der Gruppe aus, die angesprochen ist. Also es muss nicht der Vorsatz der Verletzung drin liegen, sondern nur die Gruppe fühlt sich verletzt, also gibt sie vor, wie sie genannt werden möchte.
Ja, und daran ist ja auch erstmal überhaupt nichts zu kritisieren, wie ich finde. Also solange diese Diskussion, dieses Verhandeln darüber auf einer sachlichen Ebene stattfindet und auch nicht komplett abgewehrt wird. Ich meine, es ist nie angenehm zu erfahren, dass man mit der eigenen Sprache jemanden verletzt hat. Das ist ja auch ein sehr unangenehmes Thema. Also es passiert mir ehrlicherweise auch regelmäßig, dass ich mit meiner Sprache jemanden verletze. Es ist nicht schön, dann sage ich, sorry, tut mir leid, ich denke nochmal drüber nach, ich sehe deine Position. Alles
diese
ganz einfach.
Offenheit muss dazugehören. Herr Grau, Herr Beuler, ich weiß, Sie beide laufen über. Wir haben ja noch Zeit. Es kommen jetzt aber die Nachrichten, deswegen muss ich eine kurze Pause setzen. Ich sage nochmal dazu, zu Gast der Philosoph und Publizist Alexander Grau und Roman Beuler, Teamleiter Comedy im ZDF. An Katrin, müssen Sie zurück ins Zeitgeschehen, um womöglich die Mittagssendung vorzubereiten oder können Sie noch bei uns bleiben?
Ich bleibe noch ein Weilchen.
Das ist schön, dass Sie mit dabei sind, an Katrin Büsker, Kollegin hier aus dem Hause Deutschlandfunk. Sie, meine Damen und Herren, können anrufen unter folgender Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben lebenszeit@deutschlandfunk.de. Sie können gerne Ihre Telefonnummer angeben, dann haben wir die Chance, Sie zurück anzurufen. 5 Minuten Nachrichten, dann melden wir uns wieder.
Ich sage meine Meinung. Ob das jetzt politisch korrekt ist oder nicht, guck nur, dass es im Rahmen irgendwie passt, dass ich damit jetzt keinen irgendwie direkt verletze. Aber ich erlaube mir meine eigene Meinung.
Man passt mehr auf, was man sagt. Und man denkt vielleicht mehr drüber nach, weil ich überlege nochmal eine Sekunde drüber, kann man das so sagen? So geht es mir zumindest. Dass ich halt lieber nochmal drüber nachdenke, bevor ich irgendwas rausplappere und dann vielleicht doch nicht so korrekt war oder so.
Was wird man wohl noch sagen dürfen, wird, glaube ich, im Moment auch ein bisschen missbraucht von rechtsgerichteten Gruppierungen. Und das finde ich ganz furchtbar. Denn es gibt Dinge, die man wirklich nicht sagen sollte, weil sie einfach political unkorrekt sind oder weil sie Menschen diskreditieren. Und deswegen ist das jetzt auch schon dieser Spruch schon in so eine Schieflage gekommen. Im Prinzip darf man in der Demokratie alles sagen, aber es gibt, glaube ich, einfach Dinge, die man trotzdem nicht so benennen sollte, dass sie andere Menschen unterdrücken oder diskriminieren. Das finde ich einfach schlecht.
Ja, und die Dame gerade, die als erste in unserer kleinen Umfrage zu Wort gekommen ist, meinte, ich sage meine Meinung ohne zu verletzen. Alexander Grau, können wir jetzt eigentlich gehen, die Sendung zumachen und sagen, naja, da haben wir ja den Konsens. Man kann sagen, was man will, es ist Meinung und man hat gefälligst darauf zu achten, dass man nicht verletzt. Ist es so einfach?
Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Die Beispiele zeigen ja, also zum einen kommt es natürlich wie immer auf den Kontext an. Auch wenn wir das Beispiel nehmen, das Sie vor den Nachrichten kurz erwähnt hatten, dann kommt es natürlich immer auf den Kontext an, in dem ich was sage. Das kennen wir ja auch alle. Wir alle äußern uns ja, das ist ja einfach faktisch so, in unterschiedlichen sozialen Kontexten anders. Und natürlich redet man vielleicht mit seinen Freunden beim dritten Glas Wein am Küchentisch abends anders, als jetzt beispielsweise, wenn man vor einem Mikrofon sitzt oder in der Firma dann tagsüber. Wir passen unsere Sprache eben den jeweiligen sozialen Umgebungen an. Das ist ja völlig normal und das ist ja auch noch kein Meinungsterror sozusagen, sondern das ist einfach gute Erziehung und gehört irgendwie auch zur Kommunikation mit dazu.
Ja, aber es würde dann schon bedeuten, dass es zwei Persönlichkeiten in derselben Person gibt. Die eine, die
Da würde ich sagen, das ist doch kein Problem. Das war doch so wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten so. Also natürlich haben Menschen immer anders gesprochen. Natürlich wurde wahrscheinlich in der Schenke über den König anders gesprochen, als wenn dann der König anwesend war. Das ist ja noch nicht schlimm. Das ist ja vollkommen klar. Und das wäre jetzt eine sehr puritanische Auffassung von Sprache, wenn man jetzt sagen würde, nein, da muss man jetzt ehrlich sein oder nein, um Gottes Willen. Also das ist, glaube ich, unrealistisch.
Roman Beuler, was meinen Sie?
Wir haben ja alle...
Ach, Herr Grau, Sie können immer ruhig Ihren Satz zu Ende. Das liegt, wie gesagt, daran, ich sehe Sie leider nicht. Weiß nicht, ob Sie noch mal einatmen und Luft holen. Aber jeder hat selbstverständlich das Recht, auch von Ihnen die Meinung zu sagen. Der Herr Büchler, der kommt aus Bremen gleich zu Wort. Telefonisch Herr Beuler zunächst.
Ja, ich glaube, den ersten Ausführungen von Herrn Grau würde ich mich anschließen. Wir müssen schon gucken, dass wir sozusagen die Debatte nicht in jedem Fall sozusagen auf ein Level hieven, was sozusagen unserem normalen Alltagsgebrauch nicht mehr entspricht. Das ist das eine. Ich glaube übrigens auch, dass es ist schwer zu beschreiben, 80-90% der Kommunikation auch zwischen Menschen unterschiedlicher Meinung, glaube ich, auf einem überaus höflichen, vernünftigen Niveau und auch argumentativ gesteuerten Niveau stattfinden. Das ist sicher der eine Punkt. Der zweite, der aber, glaube ich, wichtig ist, weil das zwischendurch auch in der Diskussion schon mal fiel. Ich sag mal, im Rechtswesen gibt's ja den schönen alten Satz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. In Bezug auf die Diskussion über politisch korrekte Sprache könnte man dann auch sagen, ja, Arglosigkeit schützt aber auch nicht davor, dass man hinterher mal drüber aufgeklärt wird. Also in dem Moment, wo auch jemand arglos oder auch ohne verletzende Absichten bestimmte Begrifflichkeiten benutzt, die aber als verletzend von anderen empfunden werden und dann darüber aufgeklärt wird. Spätestens dann, finde ich schon, ist natürlich auch ein Punkt erreicht, wo dann auch ein Nachdenken darüber einsetzen muss. Gerne auch ein argumentativ geführter Streit, ob das sozusagen, ob hier eine Grenze überschritten wurde oder vielleicht doch nicht. Aber sich sozusagen immer wieder zurückzuziehen auf das Argument, so habe ich es doch gar nicht gemeint, das ist dann auch ein bisschen billig.
Also Sie appellieren an die Souveränität, dann auch sich entschuldigen zu können. Es setzt natürlich auch ein Minimum, wie soll ich denn sagen, auch an Aufgeklärtheit und an Bereitschaft und vielleicht auch an geistigem Auffassungsvermögen voraus, diesen Schritt tun zu können. An Katrin Büskel, wir lassen gleich unseren Hörer zu Wort kommen, aber Ihnen ist gerade was aufgefallen, was eigentlich klar ist. Wir machen Radio, wir sehen uns nicht, aber...
Ja, tatsächlich möchte ich gerne in dieser Runde nochmal darauf hinweisen, dass wir vier, die wir hier diskutieren, eigentlich alle sehr privilegiert sind, weil wir alle weiß sind. Und wir reden hier über ein Thema, was eben auch Gruppen betrifft oder vor allem Gruppen betrifft, also anständige Sprache, die eben nicht diskriminiert. Das betrifft Gruppen, die diskriminiert sind. Und insofern haben wir hier einfach auch in der Runde ein erhebliches Defizit, wenn wir darüber reden, weil wir sind alle privilegiert. Mhm. Ich möchte aber auch nochmal einhaken, weil ich habe mir hier gerade ein Wort, was Herr Grau verwendet hat, dick eingekreist. Und anschließend an das, was Herr Beuler gerade gesagt hat, also die Diskussion über einzelne Begriffe, wir reden ja heute über den Wert und die Wertigkeit und die Wichtigkeit unserer Wortwahl. Herr Grau hat eben von Meinungsterror gesprochen. Und das ist zum Beispiel so ein Wort, was ich fundamental zurückweisen würde, wenn wir darüber reden, wie der Diskurs derzeit in Deutschland funktioniert. Wir haben keinen Meinungsterror und grundsätzlich finde ich das Wort Meinungsterror ehrlich gesagt auch nicht adäquat. Wir leben gerade in einer Zeit, in der wir terroristische Anschläge in Deutschland erleben. In dieser Woche sind 9 Menschen aufgrund ihres Migrationshintergrundes, weil sie vom Täter als fremd markiert worden, erschossen worden. Das ist Terror. Über Worte zu diskutieren, das ist kein Terror.
Herr Grau, Sie können gleich was entgegnen. Bitte merken Sie sich aber Vorrang unserem Hörer, Herrn Büchler, der aus Bremen anruft. Was möchten Sie beitragen, Herr Büchler, bitte?
Ja, ich habe 2 ganz einfache Vorschläge. Einmal sollte man das, was Mord ist, auch Mord nennen. Also es ist zum Beispiel im Zusammenhang mit diesem Auschwitz-Gedenktag wird auch im Deutschlandfunk davon geredet, dass Menschen getötet worden sind. Nein, sie sind ermordet. Und jetzt sind auch wieder Menschen ermordet worden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich denke, man sollte das Wort Fremdenfeindlichkeit einfach streichen. Es ist eine Menschenfeindlichkeit. Das spart viele Buchstaben Platz, das ist ganz einfach und trifft die Sache einfach viel besser. Das andere, was ich noch sagen wollte, es ist die kalkulierte Grenzverletzung, also das, was die AfD macht und so weiter. Und das ist eine Kampfmethode. Also gab es schon in der Studentenbewegung, sage ich mal. Da hat das aber einen positiven Sinn.
Und da passen ja dann diese sogenannten Euphemismen, also die eher neutralen Bezeichnungen für etwas ganz Schlimmes, passen ja dann gut ins Konzept, etwas nicht, wie Sie gerade, Herr Büchler, fordern, etwas nicht so zu benennen, wie es ist. Also das Plädoyer, der Ausdruck Fremdenfeindlichkeit sollte eigentlich aus unserem Sprachgebrauch gestrichen werden.
Ja, finde ich. Also das trifft die Sache viel besser. Es geht gegen Menschen und man muss nicht irgendwie die Menschen separieren als die und die und die und die. Ich bin ja auch kein Eingeborener oder irgendwie so, obwohl ich hier geboren bin.
Aber wie kann das funktionieren? Ist das ein gesellschaftlicher Bewusstbildungsprozess? Man kann ja nicht in der Tageszeitung veröffentlichen, ab heute wird der Ausdruck Fremdenfeindlichkeit nicht mehr verwendet, sondern Doppelpunkt. Also was muss eine Gesellschaft zu leisten imstande sein, um sich, und wahrscheinlich braucht es auch Zeit, um sich umzustellen und einzustellen? Und das setzt ja eine gewisse Art von Bewusstwerdung voraus. Frau Büsker.
Ja, in der Tat. Das setzt voraus, dass wir uns darüber bewusst werden, dass der Begriff fremdenfeindlich eben letztlich auch die, die damit gemeint sind, als fremd bezeichnet. Also im Fall Hanau ganz konkret, wenn wir von einer fremdenfeindlichen Gesinnung des Täters, einem fremdenfeindlichen Motiv sprechen, dann reproduzieren wir das, was der Täter gedacht hat. Dass die Menschen, die er umgebracht hat, Fremde sind. Mhm. Sie sind aber keine Fremden. Sie sind Teil unserer Gesellschaft in Deutschland. Das konkrete Motiv hier, und das hat der Generalbundesanwalt sehr gut benannt, das hat auch die Bundeskanzlerin sehr gut benannt, ist Rassismus. Und indem wir darüber immer wieder diskutieren, das immer wieder offenlegen, glaube ich, dass da ein sprachlicher, gesellschaftlicher Wandel
Frau Büsker, da kommen hier genau an der Stelle Anrufer, die sagen, ja, dann geht ihr doch mal voran in der Presse. Ihr sagt doch Fremdenfeindlichkeit.
Nee, ich habe es gestern nicht gesagt. Ich habe auch explizit kommentiert, dass das keine Fremdenfeindlichkeit war, sondern Rassismus.
So, wer scharrt da mit den Hufen? Ist es Herr Beuler oder Herr
Ja,
Karl?
Genau. Herr Beuler, ich grätsche kurz von Mainz aus rein. Ja, natürlich ist es Aufgabe einer demokratisch-liberal verfassten Gesellschaft, ständig mit sich selber im Gespräch zu bleiben darüber. Das klingt jetzt ein bisschen banal und das ist auch nicht ganz so einfach, aber das muss eine Selbstverständlichkeit sein für uns alle. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch derjenige, dass sozusagen sehr häufig, finde ich, auch an uns Medienschaffende der Vorwurf herangetragen wird, dass wir sozusagen alle gleich ticken würden. Also das heißt dann gleich, dann fangt ihr doch mal damit an, als wären wir so eine Art amorphe Masse, ja, wo es gar keine unterschiedlichen Haltungen und Meinungen zu gibt. Dem ist natürlich auch nicht so.
Herr Beuler, es geht ja sogar noch weiter, wenn ich da einhaken darf, dass viele offenbar auch wirklich der Meinung sind, es würden Linien in diesem Sinne ganz klar und deutlich vorgegeben, was wie ausgedrückt wird. Wie gehen Sie denn im ZDF mit diesen Vorwürfen um?
Ich wollte gerade sagen, also mir sind diese Linien noch nicht begegnet. Und wir können auf diese Linien eigentlich auch nur sozusagen dahingehend sehr offen reagieren. Ich sag mal, wenn uns Zuschauerpost erreicht, Mails oder Ähnliches, dann nehmen wir dazu offen Stellung. Es gibt die nicht. Wir haben sozusagen wie jeder andere Mensch in diesem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aus journalistischer Seite würde man sagen, das muss argumentativ begründet sein, das ist in der Tiefe recherchiert. Ein Satiriker als Künstler hat in der Tat größere Freiheiten. Die sind ihm ja auch eingeräumt qua Grundgesetz. Aber ansonsten sozusagen sind die Linien, die wir uns sozusagen unterwerfen, natürlich welche, die von unserer Verfassung und von unserem Rechtswesen vorgegeben sind. Auch Satire darf nicht einfach alles sagen. Frau Büsker hat das Beispiel der Holocaust-Leugnung ja genannt, ganz am Anfang. Das gilt natürlich auch für Satiriker.
Welche sind Ihre Richtschnüre, Frau Büsker, hier in Deutschlandradio?
Das ist jetzt insofern im Vergleich ein bisschen schwierig, weil wir ja keine Satire machen, sondern aktuelle Politik. Aber ich kann vielleicht so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen der Redaktion plaudern. Und ich denke, Herr Grau wird es auch kennen aus redaktionellen Auseinandersetzungen. Also bei uns herrscht eine sehr große Binnenpluralität. Und auch wenn manche Hörerinnen und Hörer das vielleicht nicht glauben mögen, aber wir streiten uns teilweise sehr, sehr heftig über Dinge, wie an Themen heranzugehen ist, wer jetzt der bessere Gesprächspartner, die bessere Gesprächspartnerin ist. Also das geht da teilweise wirklich sehr hoch her. Und das ist für mich genau das, was eben auch für die Gesellschaft relevant ist, sich über Dinge durchaus zu streiten, aber dabei immer fair zu bleiben. Also ich kann mit jemandem in der Sache komplett anderer Meinung sein. Das heißt aber ja nicht, dass ich die Person deshalb als solche abwerte. Ich kann mich auch mal in der Sache kräftig anschreien, aber das heißt nicht, dass ich die Person weniger lieb habe oder dass ich sie weniger schätze. Danach geht man auseinander und sitzt beim Mittagessen wieder und redet über den nächsten Urlaub. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist das, was ich meine mit Anstand und Respekt.
Ja, aber hinter diesen Werten, die Sie da gerade angesprochen haben, und das brauchen wir Alexander Grau wieder auch als Philosoph und als Kulturjournalist. Was steckt denn, woraus speist sich denn meine ethische Korrektheit, um es mal so zu nennen? Hat das was mit der Moral zu tun, der ich mich verpflichtet fühle?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Nicht nur der Moral, sondern das sind ja letzten Endes auch soziologische, kulturelle Sachen. Wir sind halt immer Teil eines auch eines gewissen Milieus. Es gibt auch, wenn man so will, gewisse Meinungsmoden im gewissen Sinne. Wir bewegen uns eben, wir haben auch ein gewisses Selbstbild, das wir nach außen kommunizieren wollen. Dazu gehört auch das, was wir sagen und wie wir es sagen. Und damit ordnen wir uns eben auch soziologisch irgendwie ein. Und ein Großteil des Problems, über das wir hier reden, hat eben auch genau eine solche soziologische Komponente. Denn die wir miteinander gerade reden, sind ja nicht nur alle weiß. Wir sind auch soziologisch privilegiert. Wir sind wahrscheinlich alle Akademiker in der Regel. Wir sind in einem akademischen Milieu groß geworden. Nein. Da gibt es eine gewisse Sprache oder nicht.
Nein.
Nein, ich meine jetzt persönlich, weil da gibt es gewisse Sprachregelungen. Und ein Großteil dieser Konflikte um die Sprache, das muss man eben deutlich sehen, sind eben auch soziale Konflikte. Da fühlen sich dann eben häufig Menschen mit einem anderen Bildungshintergrund, wo man vielleicht einfach auch ein bisschen derber sich ausdrückt, aus anderen Sozialmilieus eben auch von einer akademischen Kaste häufig so ein bisschen bevormundet. Und dieser Sprengstoff, der darin steckt, den darf man nicht unterschätzen.
Ich erinnere nur noch mal
kurz. Aber Entschuldigung, darf ich kurz rein, Herr Grau, also jetzt wirklich als echte Frage, das war doch schon immer so.
Also das, ja, das war vielleicht schon immer so. Genau. Stimmt, natürlich und lustigerweise auch quasi umgekehrt. Ja, früher war es vielleicht so eher, dass die akademischen Eliten dann auch konservativ waren und dann fühlte sich dann die Arbeiterschaft sozusagen von diesen ideologisch bevormundet. Jetzt ist es umgekehrt. Im akademischen Eliten ist man eher tendenziell linksliberal und das soziologische Kleinbürgertum ist eher konservativer. Ja, so haben sich halt die Vorzeichen geändert. Das war im Prinzip immer so. Jetzt haben wir aber ein Problem. Anders als zur Kaiserszeit haben wir eben eine demokratische Gesellschaft und dann reagieren die und eine weniger autoritäre Gesellschaft und da reagieren eben die Leute empfindlicher, wenn sie den Eindruck haben, ich werde bevormundet, es werden gewisse Sprachregelungen vorgegeben.
So, jetzt erinnere ich nur mal kurz, was Sie hier hören. Sie hören, meine Damen und Herren, den Deutschlandfunk. Sie hören die Sendung Lebenszeit heute mit dem Thema in Anführungszeichen. Das wird man wohl noch sagen dürfen. Was gilt bei uns als politisch korrekt? Und jetzt kommt jemand, der uns sehr wichtig ist, weil es ist unsere Hörerin, Frau Pollert in Braunschweig. Sie haben jetzt das Wort und greifen ein in unser angeregtes Gespräch. Bitte sehr.
Ja, hallo. Ich war dabei, im Auto Ihre Sendung zu hören und wollte eben auch einen Beitrag dazu leisten. Unter dem Motto, man wird ja wohl noch etwas sagen dürfen, ist mir sofort eingefallen damals, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber wie Herr Sarrazin mit seinen Aussagen in die Öffentlichkeit getreten ist. Ich erinnere mich noch an einen Satz, der mich sehr getroffen hat. Das lautete so ungefähr, ich muss niemanden respektieren, der... Punkt, 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 da kam irgendetwas und in Anschluss und der lauter kleine Kopftuchmädchen produziert. Diese Aussage wurde meiner Meinung nach überhaupt nicht kritisiert oder der Mann wurde dermaßen in Schutz genommen, man wird ja noch etwas sagen dürfen und die Kritiken im Keim erstickt. Also als Sarrazin aufgetreten ist, hatte ich erwartet persönlich, dass in Berlin nach seinen Äußerungen die Menschen irgendwie auf die Straße gehen, Männer und Frauen sich Kopftücher aufsetzen und sagen, ja, wir stehen dazu, die Menschen dürfen so aussehen, wie sie wollen, wir sind unterschiedlich, aber nichts dergleichen ist passiert und das war sehr enttäuschend. Und wenn man in der Öffentlichkeit solche Äußerungen sagen darf, ich muss diesen Menschen nicht respektieren, weil er so aussieht, und dann auch noch wichtige Personen in der Gesellschaft, die wie Politiker und Medien, diesen Mann in Schutz nehmen und sagen, man wird noch etwas sagen dürfen, dann braucht man nicht zu wundern, wenn, sage ich mal, so das Volk diese Meinung dann weiter vertritt, weiter verarbeitet und solche Taten.
Frau Pollert, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit der Qualität. Wir haben zwar, hoffe ich jedenfalls, alles verstehen können, was Sie gesagt haben. Darf ich Sie ganz kurz fragen? Sie haben am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Warum haben Sie diesen Satz eingeschoben?
Aus rechtlichen Gründen, weil er irgendwie da Mitspracherecht hat oder so, weiß ich nicht.
Ach so, okay. Frau Büsker.
Ja, ich finde das, was Frau Pullert sagt, gerade ganz fundamental, weil das, was Sarrazin da gesagt hat, das war 1a Rassismus und das muss man auch als solchen benennen. Und das haben ja auch viele getan, zum Glück. Da würde ich insofern ein bisschen widersprechen, weil es gab diverse Demonstrationen gegen Thilo Sarrazin. Aber ich finde schon, dadurch, dass viele seine Äußerungen eben auch verteidigt haben, ist dadurch dieser Rassismus wieder sagbarer geworden oder erst vielleicht auch nochmal ein Stückchen stärker in die Mitte gerückt. Und im Prinzip finde ich, dass die Debatte rund um Sarrazin und auch die Thesen, die er damals aufgestellt hat, das war das Einfalltor für den Rassismus und das hat uns dahin gebracht, wo wir heute auch politisch stehen.
Darf ich noch ein Beispiel nennen von den Medien her, was mir damals sehr große Bauchschmerzen bereitet hat. In den Nachrichten in ZDF, es wird ja heutzutage nicht nur Bericht erstattet, sondern es wird ja fast schon kommentiert und vorkommentiert auch übertragen. Da ging es um den Fall, Sie werden sich erinnern, der Überfall beim Pokerspiel von Boris Becker, bei diesen Poker-Sachen, wo zwei Migranten oder drei Migranten dieses Spiel da überfallen haben und das Geld entwendet haben, darum ging es. Und da fingen die Nachrichten, die Berichterstattung so an. Die waren flüchtig, die Täter, und der eine war in die Türkei geflüchtet. Und die Frau hat die Berichterstattung so begonnen: Es ist wohl doch nicht alles im Schlecht im Land der Ungläubigen. Mhm. Weil dieser Täter, der wollte nicht in der Türkei bleiben, er wollte dann doch in Deutschland in Haft gehen. Und diese Latente, dieses, was dazwischen vermittelt wird, was hat bitte schön dieser Raubüberfall mit dem Glauben zu tun? Also das ist etwas, das hört nicht jeder, aber ich als nicht Privilegierte, wie Sie es eben genannt haben, oder Betroffene, ich spüre das sehr stark.
Herr Beuler, wir wollen nicht weiter auf diesen konkreten Fall eingehen. Sie haben es ja auch nicht zu verantworten.
Ich hätte noch mal nachgefragt, ob es wirklich in ZDF-Nachrichten gewesen ist. Das lassen wir jetzt mal stehen.
Das wird der Faktencheck dann anschließend ergeben. Genau. Wir lassen
versuchen
es
einfach schon rauszufinden.
Ja. Aber im Grunde, Herr Beuler, Sie stimmen ja der Hörerin Frau Pohler zu.
Ja, ich finde, die zwei Dinge, auf die Frau Pollard hier hingewiesen hat, völlig zu Recht hingewiesen hat, die zeigen nochmal das, was ich eingangs schon sagte, dass wir natürlich Verantwortung tragen für die Sprache, die wir benutzen. Thilo Sarrazin ist übrigens ein ganz interessantes Beispiel. Meine Kollegen von der Anstalt sind, ich glaube, es war die vorletzte Sendung im letzten Jahr, haben seine Promotionsarbeit ausgegraben. An der man sehr deutlich sehen kann, dass das Gedankengut, das Thilo Sarrazin ja nun in mehreren Büchern und auch in öffentlichen Interviews verbreitet hat und auch immer noch verbreitet, ihn schon sehr, sehr lange begleitet. Und dass sozusagen darüber heute viel offener diskutiert wird, zeigt auch, dass hier, glaube ich, schon bestimmte Hemmschwellen auch gefallen sind, die wir lange Zeit aufrechterhalten haben. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ich halte auch wirklich nichts davon, bestimmte Dinge zu tabuisieren. Das führt meistens auch dazu, dass sie dann an irgendeiner anderen Stelle mal explodieren könnten. Das ist auch nicht richtig. Aber das ist schon ein ganz spannender Prozess. Also da zu sehen, dass ihn das schon 40 Jahre im Grunde begleitet.
Ja. Herr Bamberger in Bocholt, ich bitte Sie, wir rufen Sie gleich nach den Nachrichten an. Wir müssen erst mal gucken, was Eva Maria uns zusammenfasst. Wie ist der Tenor? Es scheint eine große Unsicherheit aber trotzdem zu geben, was eigentlich jetzt politisch korrekt genau ist.
Genau, also es gibt sehr, sehr viele Reaktionen von den Hörern und Hörerinnen und sie diskutieren auch quasi miteinander, beziehen sich auf das, was jetzt schon gesagt wurde. Und zum Beispiel Andreas Rinze schreibt, könnte es sein, dass korrekte Sprache in einer extrem diversifizierten Gesellschaft mit selbstbewussten, vielleicht sogar aufmerksamkeitssuchenden Gruppierungen zum Frust für, in Anführungsstrichen, normale Kommunikation wird, weil man unbeabsichtigt vermutlich immer irgendwem auf die Füße tritt. Und Wolfgang Daub geht sogar so weit, dass er sagt, Political Correctness ist nichts anderes als das, was George Orwell in 1984 als Neusprache bezeichnet hat. Wolfgang Böhm sagt, schwierig wird es, wenn politische Korrektheit dazu führt, dass man nicht mehr sinnvoll kommunizieren kann, ohne dass mehr über die Form als über den Inhalt gesprochen wird. Und Martin Witt aus Karlsruhe hat uns geschrieben, wir müssen endlich wieder lernen, dass nicht jeder, der eine andere Meinung vertritt als man selbst, auch gleichzeitig ein Feind ist. Zu dem Begriff des alten weißen Mannes, der ja heute oft gefallen ist, schreibt uns Martin Kantus, weißer alter Mann ist nach meinem Empfinden eine dreifache Diskriminierung der Hautfarbe, des Alters und des Geschlechts wegen. Diese Beschimpfung muss man sich aber immer wieder anhören. Und dann schreibt aber auch dagegen Frau Senta Reisenbüchler, für mich offenbart die Frage, was darf man denn heute noch sagen, eine imaginierte Opferhaltung, unter anderem von vielen alten, weißen, mittelalten Männern, die versuchen, ihre Privilegien zu verschleiern. Ich wüsste nicht, was falsch daran ist, wenn Männer, die überall omnipräsent sind, in den Nachrichten, beim Fußball, in solchen Gesprächsrunden, wie den ihren auch, wenn sie überhaupt schon die ganze Zeit reden müssen, dann doch zumindest diskriminierungsfrei reden sollten.
Eva-Maria, vielen Dank für den Moment. Wir haben jetzt nur noch 50 Sekunden bis zu den Nachrichten. Danach geht die Sendung noch 25 Minuten weiter. Sie werden, Herr Grau und Herr Beuler, gestatten, dass ich meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker verabschiede. Aber nachher sehen wir uns in der Kantine nicht. Und ich wollte schon lange mal fragen, ganz kurz Ihre Einschätzung. Dieses Umweltsau-Video vom WDR, die meisten Hörerinnen und Hörer werden wissen, worüber ich rede. War das politisch korrekt oder inkorrekt?
Das ist jetzt ein Fass, was ich an dieser Stelle innerhalb von 30 Sekunden nicht mehr aufmachen werde, weil die Antwort, und wenn man sich adäquat über Themen äußern möchte, dann braucht es manchmal etwas mehr Zeit. Die passt nicht in diese wenigen Sekunden. Insofern sage ich danke, dass ich hier sein durfte und danke an die Mitdiskutierenden. Es hat mir Spaß gemacht.
Wir danken umgekehrt, dass Sie aus Ihrem Redaktionsalltag schnell entkommen sind und gleich wieder weitermachen. 5 Minuten Nachrichten, danach meldet sich die Lebenszeit wieder. Was gilt bei uns als politisch korrekt?
Ich glaube, dass man seine persönliche Freiheit sehr behalten sollte, sehr klar und bei sich entscheiden sollte, was finde ich richtig, was finde ich falsch und das auch öffentlich zum Diskurs stellen. Nur so kann sich die Gesellschaft weiterentwickeln, frei.
Also die Generationenfrage, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was konnotiert man mit was und was ist für andere Leute schon irgendwie ein politischer Skandal, was für andere Leute nur einfach was Normales aus ihrer Vergangenheit ist, das ist halt in unserer Gesellschaft schwer durcheinander und die Emotionslage ist nicht immer der sachlichen Gegebenheit angemessen.
Also ich finde das bis dahin gut, wo es nicht anfängt, von den eigentlichen Themen abzulenken. Also ich weiß nicht, mir fällt da irgendwie als erstes die Toilettendiskussion ein, weil ich immer da das Gefühl habe, über die ganze Diskussion, wer darf jetzt welche Toilette benutzen und nennt man es jetzt mit Sternchen oder ohne, vergisst man irgendwie so ein bisschen, worum es eigentlich geht, nämlich eben um Gleichberechtigung und Akzeptanz und verliert sich dann so in Diskussionen, die irgendwie an die Stelle von wichtigeren Dingen getreten sind oder von dem, worum es eigentlich gehen sollte.
Und wir, meine Damen und Herren, diskutieren mit Ihnen, was gilt bei uns als politisch korrekt. Das ist die Telefonnummer, die Sie anwählen können, um zu uns in die Sendung zu kommen. 00800 4464 4464. Wir haben noch 25 Minuten Zeit. Sie können also auch noch eine Mail schicken an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Andrea Stopp weiter am Mikrofon. Einer meiner Gäste in Mainz zugeschaltet, Roman Beuler. Er vertritt die Hauptredaktion Show im ZDF, ist Teamleiter Comedy und Kabarett. Gibt es eigentlich, Herr Beuler, viele Beschwerden zu Ihren Satireformaten? Also die Telefone heiß am Freitag nach der Heute-Show?
Ja, Gott sei Dank, muss man sagen. Wenn es keine gäbe, glaube ich, hätten die Kollegen nicht so einen guten Job gemacht. Satire, Kabarett, zum Teil auch Comedy, arbeitet ja mit den Mitteln der Zuspitzung, um auf bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, auch individuelle politische Missstände und Ähnliches hinzuweisen. Und wenn das nicht wehtäte, den Betroffenen oder auch Dritten, die sich irgendwie angesprochen fühlte, ich glaube, dann würden wir schlechte Satire machen.
Darf denn Satire alles, wie Tucholsky meinte?
Also das ist schwer zu sagen und auch durchaus umstritten bei uns in der Branche, würde ich sagen. Also ich finde, man muss beim Gebrauch dieses Satzes auch aufpassen. Der ist in einem völlig anderen Kontext entstanden, das sollte man auch nie vergessen. Ist sozusagen nicht im Kontext einer liberalen Demokratie mit Meinungsfreiheit. Da haben wir in der ersten Stunde der Sendung schon drüber gesprochen. Satire darf sehr, sehr viel, unterliegt aber natürlich auch bestimmten Grenzen. Wir haben eben schon mal kurz, es gibt bestimmte juristische Grenzen trotz allem. Die Grenzen der Satire liegen dort, wo sozusagen andere verfassungsrechtlich verbriefte Güter und Werte verletzt werden könnten. Da findet dann juristisch gesprochen ganz eindeutig eine Güterabwägung statt, ähnlich wie bei der Meinungsfreiheit auch. Ich finde, es gibt aber auch, und das spielt oft eine weit größere Rolle in unseren Redaktionssitzungen und wenn wir die Sendungen entwickeln. Individuelle Moral und Ethik spielt natürlich auch eine große Rolle.
Was machen wir dort?
Wen könnten wir auch ganz individuell verletzen? Sozusagen könnten wir auch Fehler machen. Ich finde, das darf man auch nie aus dem Blick verlieren.
Klären Sie das eigentlich ab und an vorher ab über Ihr Justiziariat? Wie weit können wir gehen?
Ja, wir haben schon, also wenn wir sozusagen, wenn wir in der Buchentwicklung sind und an bestimmten Stellen wissen, dass die unter juristischen Gesichtspunkten heikel sein können, dann beraten wir uns natürlich mit den Kollegen aus dem Justiziariat, was in der Regel auch nicht dazu führt, dass man sagt, wir machen das nicht, sondern dass man sozusagen auch sprachlich vielleicht sich einer anderen Form bedient.
Alexander Grau, Sie waren gerade zu hören.
Nee, doch
nein,
nicht.
Ich wollte nicht einhaken. Nein, nicht, dass wir einen Mangel hätten angesprochen. Ja. Ich will Sie bloß nicht übergehen. Ja. Herr Beuler, gerade vielleicht noch mal kurz, wenn ich es richtig verstehe, Persönlichkeitsschutz geht dann schon vor dem Lacher.
Nicht im Sinne des Persönlichkeitsrechts, sondern es geht ja auch darum, in welcher Form verletze ich unter Umständen in der Satire ganz konkret einen anderen Menschen. Das kann ja mal passieren.
Würden Sie den Böhmermann Erdogan heute noch so machen? Oder waren da die Grenzen des politisch Korrekten überschritten?
Ich sag mal, da gibt es ungefähr so viele Meinungen dazu, wie sich Menschen mit diesem Thema beschäftigt haben. Und auch Juristen tun es ja nach wie vor. Und man sieht ja sogar, wie schwer sich auch die Gerichte tun, indem ja sozusagen ein Teil des Schmähgedichts als Satire anerkannt wurde, ein anderer Teil aber wiederum nicht. Ich glaube, man muss sich in unserem Bereich sehr davor hüten, dass man sozusagen von sich aus diese Grenzen setzt. Die müssen im jeweiligen Fall, übrigens auch im aktuellen Kontext, der dann steht, entschieden werden. Insofern ist auch die Frage, ob man das Erdogan-Gedicht heute nochmal machen würde, die kann man konkret so gar nicht beantworten. Das müsste man sagen, wenn es dann wirklich anstünde. Ja. Und dann wird sozusagen der Kontext wieder ein leicht veränderter sein. Und die Verantwortung, finde ich, muss man als Macher und Redaktion tragen. Da entbindet uns auch niemand von. Und das ist manchmal anstrengend. Und manchmal kostet es auch viel Zeit und Kraft, aber das gehört halt zum Job dazu.
Das ist, wenn ich das richtig sehe und viele Hörerinnen und Hörer fragen danach, welche sind denn eigentlich die Bereiche, über die wir reden, welche Bereiche sind betroffen von dem Gespräch über politische Korrektheit. Es scheint so zu sein, die Frauenrechte, Sexismus, Feminismus, Rassismus, das sind die großen Themen, um die es geht. Alexander Grau, Philosoph, der Medienwissenschaftler Norbert Bolz, der hat mal erklärt, unter dem Deckmantel der politischen Korrektheit werde die Meinung, so wörtlich, die Meinung an die Moral gebunden und die Gesellschaft zum Opfer eines politisch motivierten Tugendterrors. Was können Sie mit diesem Ausdruck Tugendterror anfangen?
Den Ausdruck Terror hatte ja schon die Kollegin vorhin thematisiert, weil ich ihn anscheinend, ich weiß gar nicht, auch verwendet hatte. Ja, das ist natürlich immer vor dem Hintergrund vollkommen klar. Jetzt solche Ereignisse wie in Hanau, natürlich, da spreizt die Sprache sich enorm und das ist natürlich richtig, das kann man nicht miteinander vergleichen. Auch heftigste Shitstorms oder sowas sind natürlich nichts gegen einen Mord an Menschen oder sowas. Das ist ja vollkommen klar, braucht auch nicht drüber zu diskutieren. Natürlich ist es aber so, dass wir hatten ja auch Vorkommnisse in den letzten Jahren an einigen Universitäten, wo dann Professoren, ich nenne Jörg Barbarowski oder Herfried Münkler jetzt als die bekanntesten, dann doch Maßnahmen ausgesetzt waren, Türen beschmieren, es wurde ein Block angelegt, der sie dann überwacht hatte. Das ist schon dann in einem anderen sprachlichen Verwendung natürlich dann schon auch eine Form von Terror, die dann ausgeübt wird und die Leute auch persönlich in ihrem Lebenswandel sehr einschränkt, die von einer kleinen Minderheit ausgeht. Das ist ja übrigens häufig so. Es ist ja gar nicht so, dass jetzt hier die Masse der Bevölkerung aufstünde und irgendwelche Sprachregeln fordern würde, sondern gerade im universitären Umfeld geht das ja dann häufig von sehr radikalen kleinen Minderheiten aus, die eine große Wirkung entfalten.
Veranstaltungen zu sprengen letztendlich oder gar nicht zustande
kommen. Die es schaffen, Veranstaltungen zu sprengen. Das letzte war ja groß dann in den Medien Susanne Schröter an der Uni Frankfurt auch, nicht, die mit Feministinnen über das Kopftuch diskutieren wollte, weil das natürlich auch aus feministischer Sicht hochproblematisch ist. Und da ist man dann offensichtlich auch im linken Lager sich nicht ganz sicher, was ist denn jetzt eigentlich die politisch korrekte Meinung. Da gibt es Leute, die das dann eben, weil sie als Feministin das Kopftuch sehr kritisiert, ihr dann eben Rassismus unterstellen. Abgesehen davon, dass dann natürlich die Verwendung des Begriffs Rassismus absurd ist, aber da merkt man eben, in welche Spannungsbögen und Kraftfelder sich man
jetzt
da begeht.
Uns hier in Köln, man kommt da nicht dran vorbei, Ihnen wird es auch aufgefallen sein, 21. Februar, es ist Karneval, es ist Fasnacht, es ist Fasching. Wir haben unsere Kollegin auf Zeit, Verena Meyer, danach befragt, geh doch mal runter auf die Straße und schau mal, wie die Menschen hier verkleidet sind im Kölner Karneval, der ja seit gestern auf Hochtouren läuft. Verena Meyer, wie waren Sie denn eigentlich früher verkleidet? Gab es das bei Ihnen überhaupt? Sie stammen aus Bayern, aus München.
Genau, ich komme aus Bayern. Ich habe früher als Kind vor allem Fasching gefeiert und ich war eigentlich immer als Indianerin verkleidet. Ja, ich habe jetzt auch schon im Vorfeld gemerkt, dass das nicht mehr ganz so ohne ist und dass da natürlich viel drüber diskutiert wird und gerade auch das Indianerkostüm auch nicht mehr so unbedarft ist wie noch zu meiner Kinderzeit.
Aber tut Ihnen das jetzt im Nachhinein irgendwie weh oder leid? Oder sagen Sie, das war halt in der Zeit so, der eine ging als Koch und die andere als Indianerin und der dritte als Cowboy und das war so und da muss ich mich nicht nachträglich dafür entschuldigen?
Also ich hatte damals eigentlich als Kind, als ich mich so verkleidet habe, ja überhaupt keine negativen Absichten damit. Und ich meine, als Kind ist es eh nochmal was anderes, würde ich sagen. Heute natürlich mit dem Hintergrundwissen und mit der Diskussion, die da geführt wird, sehe ich schon, dass man sich da mehr Gedanken auch drüber machen sollte. Aber damals und auch rückblickend würde ich nicht sagen, dass ich da irgendwas falsch gemacht hätte als Kind.
Und wer ist Ihnen jetzt begegnet? Wie gesagt, Sie haben sich gestern da ins Getümmel gestürzt. Was ist Ihnen an Kostümierung begegnet? Womöglich auch eine Squaw?
Also ich habe tatsächlich noch viele Indianer gesehen, Eskimos, Leute,
Achtung,
die,
politisch korrekt wäre Inuit zu sagen.
Okay, Entschuldigung. Ich bin auch nicht davor gefeit. Genau, oder Leute in orientalischen Gewändern, die irgendwie verkleidet waren. Es gab aber auch auf der anderen Seite eine große Gruppe, die kreative, selbstgebastelte Kostüme hatten und dann irgendwie als Popcorn-Tüte oder als Bushaltestelle gegangen sind. Also habe ich allerhand gesehen und ich hatte schon das Gefühl, dass das mittlerweile eine große Rolle spielt und wirklich auch eine Gruppe da ist am Karneval, die da sehr sensibel ist und sich da auch wirklich im Vorfeld viel Gedanken drüber gemacht hat, wie kann ich mich eigentlich noch verkleiden, ohne jemand anders zu verletzen. Ne?
Ganz kurze Pause mal, Roman Beuler, wir gehen nach Mainz, auch Karnevalshochburg, Mainz, wie es singt und lacht. Wir können das wieder im Fernsehen natürlich beobachten. Gehen wir eigentlich zu weit, wenn wir diese karnevalistische Verkleidung aufs Korn nehmen und sagen, nee, als Cowboy, das geht heute gar nicht mehr, als Indianer, als Eskimo, Klammer auf Inuit. Ist das zu viel des Guten oder fängt es da an? Und wir sagen, wenn wir da nicht sensibilisieren, kommen wir gesellschaftlich nicht auf den grünen Zweig.
Ich glaube, erstmal ist das am Ende auch eine individuelle Entscheidung vom Jacken. Ja, wie ihr in Köln sagen würdet, die Diskussion darüber, sozusagen, wie das auf andere Gruppen wirken kann, die halte ich nach wie vor für unerlässlich. Die muss so geführt werden, wie es unsere Kollegin Frau Büsker eben gesagt hat, im Idealfall sozusagen führt man die hart in der Sache, aber sozusagen auf einer vernünftigen menschlichen Ebene. Und am Ende, glaube ich, muss dann schon jeder für sich selber entscheiden, ob er in ein Kostüm schlüpft, was eine bestimmte Anzahl von anderen Menschen oder auch größere Gruppen verletzt oder auch nur verletzen kann. Ich finde es auch nicht sonderlich klug, das sozusagen über möglicherweise Verordnungen, Erlasse oder Ähnliches zu regeln. Ich finde, auch davor muss man sich hüten, sondern darüber muss eine gesellschaftliche Diskussion entstehen. Ich würde in dem Kontext, weil das ein ganz spannendes Argument war, was eben in einem Einspieler kurz kam, wo, glaube ich, ein Herr gesagt hat, der Meinungs- oder Gesinnungsterror erinnere ihn an George Orwell. Da würde ich ganz entschieden widersprechen. Das ist es ja gerade nicht. In 1984 von George Orwell gab es sozusagen eine staatlich gelenkte Sprache. Das mögen Verschwörungstheoretiker auch glauben, dass das in Deutschland auch so wäre, aber das ist ja nicht so. Mhm. Bei uns sozusagen verständigt sich eine Gesellschaft über eine bestimmte Sprache, die sie nutzen will, über bestimmte auch informelle Regeln, die es in der Gesellschaft einzuhalten gilt. Und das, finde ich, muss man in einer offenen Gesellschaft auch aushalten können als Mitglied.
Roman Beuler, ich will nicht drauf rumreiten, aber sollte die Kamera beim Schwenk über die in der Sitzung anwesenden Gruppen, die Chinesengruppe, übergehen? Oder sie trotzdem zeigen?
Nein, wenn die da sind, sollte die auch gezeigt werden.
Mhm. Verena Mayer, ich weiß nicht, sofern die Menschen, denen Sie gestern begegnet sind, noch ansprechbar waren infolge des Alkoholkonsums. Konnten Sie mit denen drüber reden? Konnten Sie das so ein bisschen thematisieren? Warum verkleidet ihr euch so?
Also ich habe, wie gesagt, eben viele Diskussionen so am Rande schon mitbekommen über Kostüme. Ich habe jetzt nicht direkt mit den Leuten gesprochen und sie gefragt, warum verkleidet ihr euch als Inuit oder als Indianer? Aber es gab, wie gesagt, eben eine große Gruppe, die bewusst gesagt hat, ich gehe als Disney-Figur oder ich gehe als Bushaltestelle oder als sonst irgendein Gegenstand, weil ich möchte niemanden, also keiner Gruppe zu nahe treten und ich möchte mich bewusst jetzt vor dieser Diskussion, die stattfindet seit vielen Jahren, anders verkleiden.
Im venezianischen Karneval gibt es ja auch dieses Problem. Auch die Diskussion übrigens, wir sind ja in Deutschland nicht die einzige Nation, die darüber nachdenkt, über das, was angemessen ist und wo vielleicht die Grenzen überschritten werden. Haben Sie als schwarze Menschen verkleidete Kölner Karnevalisten gesehen?
Also ich habe ein paar gesehen, eine Handvoll Leuten vielleicht. Also es waren wirklich wenige, die sich komplett schwarz im Gesicht zum Beispiel angemalt hatten. Das war jetzt wirklich eine Ausnahme. Aber es waren einige da, ja.
Herr Grau, Ihr Rat an die Karnevalistinnen und Karnevalisten. Sich nicht die Freude nehmen lassen und das ausdrücken, was in einem ist. Ich möchte mal ein Inuit sein oder ein Eskimo oder ein Cowboy und nicht weiter darüber nachdenken oder doch Grenzen beachten.
Naja, wir haben die Diskussion ja, die kam, glaube ich, auf letztes Jahr verstärkt, als ein Kindergarten gewisse Kostüme verbieten wollte. Ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob Kinder sich verkleiden oder Erwachsene. Kinder verkleiden sich ja als Personen, die sie toll finden. Da ist überhaupt nichts Diskriminierendes bei. Die verkleiden sich als Indianer oder Cowboy, weil sie Indianer, Cowboy oder Ritter toll finden. Ja? Das ist ja rundherum positiv. Bei Erwachsenen, Kostümmoden ändern sich. Wie sich viele kulturelle Werte einfach verändern. Und wenn irgendetwas plötzlich unmodern ist oder auch aus politischen oder moralischen Erwägungen heraus, man das Gefühl hat, das passt nicht mehr so richtig in die Zeit. Und gerade sowas wie Blackfacing oder sowas, das ist einfach, wenn man dann darauf beharrt, das hat ja auch was wahnsinnig Anstrengendes. Nicht? Aber ich habe doch und so weiter, wo man sagen muss, naja gut, also irgendwie, das ist dann auch kein Terror, der da ausgeübt wird, wenn man sagt, naja, also irgendwie ist da auch die Zeit drüber hinweggegangen und dann muss man auch nicht verkrampft und dickköpfig darauf beharren.
Weil Sie gerade sagen, die Zeit drüber hinweggegangen und ich sage einmal danke, Verena Mayer, aber bitte bleiben Sie ruhig noch bei uns, vielleicht gibt es noch etwas, was Sie mit einstellen wollen. Wenn wir auf die Vergangenheit blicken, Herr Beuler, Herr Grau, es gibt ja viele Beispiele für Bereinigung der Vergangenheit. Also dann werden Straßen zum Beispiel umbenannt oder es werden Exponate aus Museen entfernt, sogenannte unkorrekte Exponate oder sogar eben in Büchern versucht man Bezeichnungen anders auszudrücken. Dieses in die Vergangenheit schauen, was halten Sie davon? Vielleicht erst Herr Beuler, sollte man das tun, sauber machen im Rückblick oder sollte man sagen, das war unsere Geschichte und wir müssen es nur verstehen, warum es in der Zeit so war?
Nee, ich neige schon dem Ersteren zu. Also in dem Fall, wo das sozusagen massive negative Auswirkungen hatte, da sozusagen sollte sich eine Gesellschaft auch darüber verständigen können, dass sie diese Dinge nochmal anpackt.
Also der Negerkönig sollte verschwinden aus dem Buch und ersetzt werden.
Also ob der aus diesem Buch verschwinden kann, das meine ich ja immer. Da muss natürlich auch der Kontext beachtet werden. Es ist ja ein Unterschied, ob ich irgendwo noch eine Straße finde, die jetzt nach einem General benannt wurde mit nationalsozialistischer Vergangenheit oder ob ich ein literarisches Werk habe, was in einer bestimmten Zeit entstanden ist, in der möglicherweise auch diese Begriffe als nicht diskriminierend galten, zumindest in einem Großteil der Gesellschaft, in der es entstanden ist. Das ist ja das, was ich am Anfang schon sagte. Politische Korrektheit entbindet uns ja nicht von der Aufgabe, darüber nachzudenken, was zu einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten Kontext korrekt ist und was nicht. Es gibt ja keine Positivliste, die irgendwo hängt und auf die ich dann drauf gucken kann und sagen kann, ja, Negerkönig geht nicht mehr, danke, streichen wir jetzt. Das ist ja genau der Problem. Wir müssen über jeden Einzelfall, so aufwendig das ist, muss man sich in einer argumentativen Auseinandersetzung und in einem Diskurs verständigen. Möglicherweise findet sich dann auch mal eine Mehrheit oder für etwas. Damit muss dann auch sozusagen die unterlegene, in Anführungszeichen, Minderheit auch leben können.
Herr Grau, wie sehen Sie es?
Ich sehe es etwas anders. Bücher sind mir heilig, da wird nicht drin rumkorrigiert. Ja? Einfach nur, weil es jetzt einfach nicht mehr passt. Natürlich, Sprache verändert sich. Mein Lieblingsbeispiel ist immer wieder Karl May. Ein großer Humanist, der ja auch in seinen Wildwestromanen immer gerade sein christliches, sein menschenfreundliches, sein auch antirassistisches Weltbild quasi betont. Ja? Also da sein Sprache Old Shatterhand ist ja quasi ein wandelnder Gutmensch, könnte man heutzutage sagen. Ja? Der Verwender hat natürlich noch eine ganz andere Sprachregelung, ja? Also in Bezug auf schwarze Menschen. Also der Rassist bei Karl May, der redet immer vom Nigger. Ja? Das ist sozusagen, das ist das Abfällige, das geht gar nicht und das verurteilt er zutiefst. Und aber er selber verwendet eben noch das andere Böse, von uns heute als böse empfunden, zu Recht auch als böse empfundene N-Wort. Aber da ist das noch eigentlich bei ihm ein Zeichen seiner liberalen Aufgeklärtheit. Ja. Das sehen wir heute anders. Die Sprache hat sich gewandelt. Wir würden heute die Grenzen zur Verletzung woanders ziehen als noch Karl May in den 1880er Jahren. Das ist selbstverständlich, aber deshalb sollte man nicht in diesen Büchern rumkorrigieren. Ja. Was anderes ist natürlich, ist der historische Kontext dann bei Straßennamen oder sowas, da sind wir auch in einem ganz anderen Umfeld. Ja, das sind ja teilweise auch ganz bewusst politische Benennungen, ganz einfach. Und dann kommt es eben darauf an, was hat diese Person konkret gemacht. Also wenn wir dann so einen Fall haben wie, ich kann mich erinnern, Philipp Lenard, das ist ein Physik-Nobelpreisträger des frühen 20. Jahrhunderts und der hat sich eben jenseits seiner Physik in einer Art und Weise antisemitisch geäußert, dass es unerträglich ist und da muss man dann sagen, so eine Person muss vielleicht nicht gewürdigt werden. Ich würde nicht jeden Hindenburgplatz oder den Hindenburgdamm in Berlin jetzt zur Disposition stellen. Da kommt es eher darauf an, über die so Rolle dieser Figur zu reden und die ist eben hochgradig ambivalent.
Also
das.
Auch Diskurs.
Aber da sollte man liberal.
Diskurs und Auseinandersetzung im positiven Sinne. Herr Hirschler in Hamburg, wir hören Ihnen noch ganz kurz zu. Bitte sehr.
Ja, moin. Herzliche Grüße aus Hamburg. Ich nehme jetzt nicht Bezug auf die jetzige Diskussion, die Sie gerade führen, sondern gehe vielleicht zurück zu dem, wo Sie begonnen haben, nämlich Ihre persönliche Auseinandersetzung mit Frau Büskens. Um die Frage, geht es eigentlich um Political Correctness, um politische Korrektheit oder geht es um eine achtende Sprache? Und ich denke, das ist genau das, und das wurde für mich auch in der Diskussion deutlich, dass man das trennen muss. Es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ja tatsächlich politische Korrektheit als ein politisches Konzept, in dem es darum geht, über Sprache im Sinne der eigenen Programmatik Realität zu verändern. Und das andere ist das Anliegen, das Bemühen um eine diskriminierende, beleidigende, rassistische, menschenfeindliche oder hetzerische Sprache und Begriffe zu vermeiden. Und was ich in der Diskussion erlebe, ist, dass vor allen Dingen in den letzten Jahren von der politischen Rechte diese beiden Sachen vermischt werden. Da wird das Anliegen, eben solche rassistischen, beleidigende, diskriminierende Sprache zu vermeiden, als mit dem Kampfbericht der politischen Correctness diskreditiert.
Mhm. Herr Hirschler, darf ich ganz kurz mal Eva-Maria Götz noch mal bitten, denn sie fasst uns zusammen, was, und ich nehme mal an, quantitativ sehr viel, noch zu uns ins Studio gekommen ist.
Quantitativ sehr viel. Und was ich wirklich spannend finde, wenn ich diese vielen, vielen E-Mails, für die ich mich noch mal bedanken möchte, durchlese, ist, dass sich unsere Hörer und Hörerinnen sehr mit dem Thema Sprache auseinandersetzen, genau wie Herr Hirschler das gerade angesprochen hat. Und sie machen das zum Beispiel fest, da gibt es sehr viele Zuschriften, an dem Begriff Rassismus. So schreibt Barbara Jung uns zum Beispiel: Ich verfolge die Diskussion mit großem Interesse und mir wird zunehmend klar, wie vielschichtig das Thema ist. Eine weitere Schwierigkeit, schreibt sie dann, finde ich den Begriff Rassismus, wenn er sich auf die Hautfarbe oder ethnische Herkunft bezieht. Es gibt nämlich nur eine Rasse und das ist die menschliche. Und auch Yvonne Bergmann hat uns geschrieben, da es keine menschlichen Rassen gibt, sollte man meines Erachtens auch diesen Begriff überdenken. Tim Tarun schreibt uns, auf Personen angewendet bedeutet Sprache auch immer, dass man die bezeichnete Person in eine Schublade steckt, weil man sie ja nicht als vollständige Person fasst. Das rechtfertigt keine Verletzungen, sondern ruft im Gegenteil dazu auf, mit Sprache demütig umzugehen und sich der Beschränktheit von Sprache bewusst zu werden. Jan-Ole Jönk aus Lübeck hat sich erinnert daran, wie früher in Medien und aber auch in der Politik sehr viel, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, direkter mit Sprache umgegangen wurde, als Franz Josef Strauß zum Beispiel Journalisten als Ratten und Schmeißfliegen bezeichnet. Und als letztes möchte ich noch eine Mail von Carola Vulpius zitieren, die sich darüber aufregt, dass gestern in Hanau 9 Migranten getötet wurden.
Herr Grau, Herr Beuler, vielen Dank, dass Sie mitgewirkt haben an unserer Diskussion. Eva-Maria Götz, vielen Dank. Andrea Stopp war am Telefon. Nächsten Freitag, nächste Lebenszeit.